Ein herzliches Willkommen zum Burak New Business Advice Podcast, dem Podcast rund um das Thema Neukundengeschäft und Agenturpositionierung. Willkommen zu diesem Podcast. Heute bin ich mit Axel Beljeno verabredet. Hallo, Herr Beljeno.
Hallo, freut mich sehr.
So, und wir unterhalten uns über Media, wir unterhalten uns über Werbewirkung. Und mein heutiger Gesprächspartner ist Gründer der frisch aus der Taufe gehobenen Mediaagentur TrueFX. Was sind denn aus Ihrer Sicht im Moment die Probleme, die Sie auf dem Mediamarkt sehen?
Ja, das es gibt im Grunde genommen zwei grundlegende Probleme, die wir sehen und warum wir auch gesagt haben, es braucht, man muss ja ein bisschen sagen, mal wieder ein Alternativmodell einer Mediaagentur, denn versucht wurde das ja schon häufig. Wir glauben aber tatsächlich, die Situation ist etwas anders. Natürlich ist es generell so, macht es überhaupt Sinn, ne, mit den Geschäftsmodellen, mit denen wir im Mediamarkt, im Mediaagenturmarkt agieren. Ne? Ich vergleiche das immer so ein bisschen mit der Finanzwelt. Ne? Ich kann, wenn ich im Finanzmarkt eine Investition machen möchte, ne, dann kann ich zu einer großen Bank gehen und kann mich dort kostenlos beraten lassen. Ne? Mhm. Hab dann aber vielleicht auch irgendwie ein schlechtes Gefühl, weil ich mir vorstellen könnte, dass das nicht nur in meinem Sinne passiert. Ne? Und ein bisschen ähnlich ist es ja eigentlich auch im Mediaagenturmarkt.
Auf der anderen Seite so richtig das Thema Honorarberatung, was dem ja gegenüber steht. So richtig konnten sich die Leute in Deutschland dazu aber auch noch nicht durchringen, richtig?
Absolut. Es ist natürlich auch immer sehr schwer zu beweisen. Ne? Und das war, glaube ich, auch immer das Problem. Und deswegen wurde es auch häufig versucht. Ich glaube aber, die Situation ist jetzt ein bisschen anders. Und das liegt an dem anderen großen Thema, was wir sehen. Und das ist das Thema Werbeinflation. Und zwar Inflation jetzt nicht auf den Preis bezogen, sondern auf die Menge. Das gab es immer schon irgendwo, auch in den klassischen Medien. Natürlich bin ich in den klassischen Medien aber ein bisschen beschränkt. Irgendwann ist das Heft voll, irgendwann ist der Werbeblock voll, ne, im Radio oder im TV. Ich bin vielleicht sogar auch gesetzlich dort an gewisse Vorgaben gebunden. Auch draußen kann ich nicht wild plakatieren und plötzlich neue Plakate und irgendwie die ganze Straße voll plakatieren. Ne? Also ich hatte da immer gewisse Grenzen. Natürlich kann man darüber streiten, wie gut das auch für die Hochrechnung. In der Hochrechnung habe ich sicherlich immer meine Spielmöglichkeiten, dort auch vielleicht ein bisschen mehr Reichweite draus zu machen, als es wirklich ist. Gerade weil ja quasi jede Hochrechnung auch in den Händen der Sales-Seite liegt, der Verkaufsseite von den Werbeplätzen. Insofern gab es da auch die Möglichkeiten. Im Digital ist die Welt aber komplett anders. Im Digitalen gibt es halt die Möglichkeit, dass ich sage, ich nehme jetzt mal eine Website als Beispiel und habe da irgendwie einen Banner drauf, der, sagen wir mal, 10 Euro kostet. Dann hat diese Website immer die Möglichkeit, dass sie im nächsten Jahr sagt, ich mache daraus zwei Banner. Mhm. Oder ich könnte auch hingehen, ich lasse das bei einem Banner, aber ich lasse die immer nach kurzer Zeit wechsle ich. Da kommt die nächste Werbung drauf. Ne? Lass das austauschen. Und das führt im Grunde genommen dazu, ich habe ja einen wahnsinnigen Anreiz, das zu tun. Also ich kann daraus besser verkaufen. Ich kann günstiger werden. Also nehmen wir mal an, das kostet dann, ich mache daraus zwei Banner und die kosten dann 8 Euro. Dann habe ich 20% Rabatt, den ich anbieten kann plötzlich. Mache aber eigentlich 60% mehr Umsatz mit dieser Page Impression. Das heißt, wenn im digitalen Raum die Platzierung aus dem Blickfeld gerät, dann kann ich inflationieren mit den Werbeplätzen, kann daraus Umsatz generieren aus dem Nichts.
Aber das, was Sie sagen, ganz kurz, das setzt aber voraus, dass diese auch weiteren Werbebanner, die Sie da draufsetzen, genauso oft und genauso stark geklickt werden, wie der nur eine, der erst da war, richtig?
Naja, genau. Wenn man die Wirkung von Werbung, es geht ja eigentlich um positive Aufmerksamkeit für meine Botschaft. Wenn ich diese Währung hart messen könnte, dann würde ich als Werbetreibender, als Advertiser natürlich sofort sehen, was hier passiert. Da ich das aber den heutigen Systemen halt unheimlich schwer machen kann, fällt es der Verkaufsseite halt leicht, diesen Weg immer zu gehen. Ich kann permanent im Grunde genommen gerade in einem System, wo ich eigentlich völlig den Blick für die einzelne Werbeplatzierung verloren habe, kann ich permanent diesen einfachen Weg gehen für Wachstum und muss nicht den schweren gehen, indem ich besseren Content mache, indem ich mehr Seher anziehe, indem ich wirklich echte User anziehe und mich diesem harten Wettbewerb stelle. Ich kann halt einfach auch den einfachen Weg gehen. Und das ist ein Mechanismus,
Ganz kurz
der
nochmal, ganz kurz nochmal, damit ich es verstehe. Was muss also passieren, damit man, wie Sie das eben sagen, nicht den einfachen Weg geht, sondern dass man sich über harte Währungen unterhält?
Ich muss das Thema Werbewirkungsmessung viel mehr in den Fokus stellen. Ich muss im Grunde genommen als Advertiser, der wachsen will, muss ich mein Marketing dazu bringen, dass sie wieder viel mehr in Werbewirkung denken und messen. Und jemand, der mir mit einem KPI zurückkommt und sagt, ich habe hier ganz viele Kontakte ganz günstig aus diesem digitalen Raum und habe da gerade noch wieder, den schickt man wieder zurück und sagt, pass mal auf, interessiert mich nicht, was hat es gebracht, ne? Also was ist wirklich die Wirkung, die dabei entsteht? Und da muss man immer wieder zurückgehen, auch wenn es vielleicht aktuell schwieriger zu messen, nicht immer auf das jeweilige System passt, muss man dort Fortschritte machen, weil es ist im Interesse des Unternehmens, was wachsen will. Und man muss einmal diese Systematik erkennen, wie man eigentlich permanent aufpassen muss, ob man eigentlich die richtigen KPIs verwendet. Beim digitalen System ist das viel, viel gefährlicher, dort auf Kontakte zu gehen.
Also das sieht man ja auch in den unterschiedlichen Netzwerken, dass dort irgendwie die Anzahl der Kontakte, um diese zu erhöhen, ganz, ganz oft angepriesen wird. Warum machen es sich dann aber, so habe ich sie eben verstanden, viele Werbungtreibende so einfach und gucken nur auf die Reichweite und auf die Kontakte?
Nun, auch da muss man halt sehen, der Anteilseigner, also der wirklich am Wachstum des Unternehmens interessiert ist, der ist nicht zwingend, im Grunde genommen kriegt der eine Marketingabteilung, die die gleichen Interessen hat. Die Marketingabteilung, auch ob sie das nun jetzt komplett bewusst macht oder auch unterbewusst, wird immer feststellen, wenn sie auf KPIs geht, die in der digitalen Werbung auf Kontakte eher gehen. Und dort harte, meinetwegen auch harte Cost-KPIs, dann können die sehr leicht erfüllt werden, einfach durch diesen Inflationstrick. Das führt also dazu, wenn er im Grunde genommen auf diese KPIs Ziele bekommt, kann er die sehr leicht erfüllen. Er hat sehr zufriedene Dienstleister und er wird von denen natürlich dann auch wieder gestärkt. Insofern ist das häufig ein Anreizsystem, was dazu führt, dass man sagt, ah, ist ja super mit diesen ganzen Cost-KPIs und diesen Kontakt-KPIs und was ich darauf und runter rechnen kann. Und darüber merke ich ja auch im Grunde genommen, ich kriege immer mehr Kontakte und das muss ja dann auch wirken. Ne? Das ist aber, wie gesagt, in einem System, wo ich die Währung nicht festhalten kann, definitiv nicht der Fall, weil man muss sehen, die Anreize sind so, es wird halt immer weitergehen mit dieser Inflation. Und das heißt, im Grunde genommen wird mir die Wirkung hintenrum immer wieder geklaut, ne, durch diesen Trick. Und ich muss wirklich die Wirkung anfangen, die Wirkung zu messen, damit ich wirklich feststelle, ob ich dort Fortschritte mache.
Jetzt haben wir uns die Rolle der Advertiser angeschaut. Wie ist denn die Rolle der Mediaagenturen aus Ihrer Sicht? Der bisherigen Mediaagenturen, weil da kommen wir gleich nochmal zu, Sie machen das ja anders.
Genau. Ich würde mal sagen, dass das Modell der Mediaagenturen funktioniert im Digitalen halt noch weniger, weil sie einfach mit ganz vielen Baustellen kämpfen, die natürlich aber eigentlich aus dem Urproblem herauskommen. Die Mediaagenturen, wissen wir alle, verdienen nicht genügend Geld über die Honorare, also brauchten sie immer auch Provisionen und Marge. Jetzt haben Sie im Digitalen aber das zusätzliche Problem, dass Sie es mit Monopolisten zu tun haben, die nicht bereit sind, irgendwas zu zahlen, wie Google, Face, Meta und Amazon. Und Ihnen da die Geschäftsmodelle fehlen, um das zu machen. Dadurch müssen Sie den Druck auf dem restlichen Inventar wahnsinnig erhöhen und fahren da halt andere Modelle dann. Und in diesem ganzen Kosmos und gerade auch
Welche
in
anderen, Entschuldigung, welche anderen Modelle fahren Sie dort?
ganz, ganz viel natürlich geht ins Trading, wo dann im Grunde genommen die Agentur selber zu einem Verkäufer wird, ne, der eigenen Inventare. Dort liegt die höchste Marge, das höchste Income-Quelle. Und wenn ich im Grunde genommen ganz viel habe, was Richtung Meta, Google und Amazon wandert, die machen ja in Deutschland schon ungefähr 80% der Digital-Spendings aus. Dann muss ich natürlich immer mehr gucken, wie ich aus dem Rest Geld verdiene. Und das heißt, ich muss den Druck, Sachen ins Trading zu drücken, immer weiter erhöhen, ne? Was aber nicht zwingend natürlich im Sinne der Advertiser sind, ganz davon abgesehen, dass dadurch natürlich die Agentur immer mehr zum Verkäufer wird, ne? Und da habe ich dann natürlich ein Problem, weil ich ja eigentlich auch, wie gesagt, im ganzen digitalen Kosmos, das betrifft ja auch Meta, Amazon und YouTube. Ich habe dieses Problem mit der ständigen Verwässerung meiner Kontaktqualität. Und da bräuchte ich eigentlich einen starken Partner wie die Media-Agenturen, die da viel mehr hinschauen. Die sind aber super damit beschäftigt, überhaupt ihre Geschäftsmodelle am Leben zu halten.
Können Sie
Und
dazu noch was sagen, was die Verwässerung der Qualität angeht? Oder ist auch dieses Inflationsmodell gemeint, was Sie, von dem Sie eben gesprochen haben?
genau. Das bedeutet ja im Grunde, wenn mir permanent die Kontaktqualität verwässert werden kann, ne, ohne dass ich das gut kontrollieren kann, da bräuchte ich harte Kontrolleure. Das müssten eigentlich für mich die Media-Agenturen sein. Wenn ich dann aber natürlich eine Media-Agentur habe, die zum Großteil auch Verkäufer sein muss, ne, und die auf den Inventaren genauso braucht wie alles andere, dass bei diesem Thema Qualitätsverwässerung nicht so genau hingeschaut wird, dann habe ich da einen Interessenskonflikt, ne? Ich habe da jemanden sitzen, der selber Verkäufer ist, der nicht hundertprozentig auf meiner Seite mitspielt. Und ich habe aber einen großen Interessenskonflikt zwischen, ich will kein Wachstum durch Qualitätsverwässerung bei den Kontakten. Das will ich der Verkaufsseite nicht zugestehen als Advertiser, der Wachstum wirklich dadurch generieren will, dass er mit den Medien zusammenarbeitet, die echtes Wachstum haben, also die wirklich meine Zielgruppe immer besser erreichen mit Content, den dir interessiert, wo ich mich platzieren kann, wo ich mich positiv platzieren kann. Das sind die Platzierungen, die ich eigentlich bräuchte. Und die muss mir eigentlich eine Mediaagentur finden. Und das wird halt schwierig, wenn sie zum Teil Verkäufer ist und dann sogar noch Verkäufer, die davon profitieren würden, wenn sie eher Inventare verkaufen, die das nicht so gut machen.
Jetzt kommen Sie ins Spiel.
Jetzt komme ich ins Spiel, genau. Wir sagen halt einfach, in einer solchen Situation, ne, ganz von abgesehen, wie das überhaupt weitergehen wird, ne, ich glaube, die Probleme werden immer größer werden und es wird auch immer offensichtlicher werden, dass da einiges schiefläuft. In so einer Situation ist es, kann es wahnsinnige Wettbewerbsvorteile generieren, wenn man sich ein Parallelsystem aufbaut, wo man halt einer der wenigen ist, der sich nicht permanent die Kontaktqualität verwässern lässt, der sich sowas wie ein Goldstandard aufbaut, seiner Platzierung, die er in seiner Zielgruppe braucht, die er dann tatsächlich in so einem System auch günstiger einkaufen kann, weil er halt sagt, okay, alles ist im Grunde genommen, auch die guten Platzierungen sind ein bisschen unter Preis, ne, weil die ganzen Bewertungen halt so ein bisschen schief ist, ne? Ist doch super für mich, dann kaufe ich die, ich fokussiere mein Geld auf die guten Platzierungen, kaufe die sogar noch günstiger ein. Und kann dann am Wettbewerb vorbeiziehen, ne? Kann echte Wirkung messen, kann also echte Learnings generieren, sehe also endlich auch mal wieder, wo kriege ich welchen Return on Investment, wo passiert wirklich was mit dem Umsatz. Und in einer solchen Situation habe ich jetzt eigentlich eine wahnsinnige Chance, bis der komplette Markt versteht, dass er aus diesem Marketing, Instrumentarium nicht mehr viel rausziehen kann, ne?
Jetzt sag noch mal kurz, was ist der Unterschied von Ihrer Mediaagentur und im Vergleich dazu zu einem Auditor? Weil die Abgrenzung ist mir noch nicht so ganz klar, weil Sie haben ja dann teilweise auch Auditorenfunktionen, richtig?
Ich komme aus dem Auditing, wobei ich das auch immer so nicht sehen würde. Mein Vater und ich, mein Vater hat es ja deutlich länger betrieben als ich. Aber wir waren immer schon fokussiert, nicht unbedingt auf das klassische Auditing-Geschäft, was ja viel auch im Grunde genommen in Sachen Preiskontrolle liegt, ne, und so weiter, sondern wir waren eher immer im Grunde genommen fokussiert auf die Strategie, also dass wir im Grunde genommen beim Thema Strategie im Grunde genommen immer reingekommen sind und gesagt haben, wie kann man eigentlich heute aus diesem System auch schlauer Sachen rausziehen. Wir haben also ein Stück weit die ganzen Strategien, die wir jetzt als Mediaagentur umsetzen, auch schon über Jahre entwickelt. Es war nur immer so, dass man dann natürlich mit Kunden zusammengearbeitet hat, die letztlich für die Umsetzung dann wieder auch mit Agenturen zusammenarbeiten. Und denen fehlte immer so das Puzzlestück, wo wir gesagt haben, eigentlich ist es auch an der Zeit, denen mehr zu liefern, als nur mal punktuell unabhängige Beratung, wo man sagt, wie könnte man eigentlich aus diesem System wieder mehr rausholen? Und da gehen wir jetzt weiter rein, dass wir sagen, mit uns kann man halt auch komplett die Umsetzung machen. Wir können aber zum Beispiel auch komplett anleiten zum Inhousing, ne, können das auch in-house aufbauen und bieten da einfach ein Modell, wo man sagt, wir wollen den Schulterschluss, dass wir wirklich mit der Zielsetzung, wie kann ein Advertiser heutzutage in diesem System gewinnen? Und da sehen wir wahnsinniges Potenzial.
Wie machen Sie das mit zwei Leuten? Weil Sie müssen ja auch noch ein bisschen Recherche machen und all so Zeugs. Wie machen Sie
Genau.
das mit zwei Leuten? Und
Ja,
Ihr
genau.
Tag hat nur 24 Stunden.
Gott sei Dank machen wir es nicht mit zwei Leuten. Das war genau die Idee. Weil da haben wir uns, wie gesagt, deswegen ja auch Joint Venture mit der Contour Digital Media. Das Ganze ist im Grunde genommen letztes Jahr im Sommer entstanden, als ich habe immer die W&V-Seminare zusammen mit dem Daniel Weber von der Contour Digital. Wir waren da beide in den ähnlichen Seminaren, fanden uns irgendwie sympathisch, sind mal Mittagessen gegangen und haben dann festgestellt, dass wir eigentlich beide das Potenzial sehen für eine Mediaagentur, die es diesmal wieder anders anpackt, ne? Und die wirklich im Grunde genommen sagt, wir shiften das Ganze Richtung Transparenz und wir leiten es mal wirklich wieder in die Richtung Werbewirkung. Und da könnte man eigentlich wahnsinnig viel draus machen. Das haben wir beide gesehen und haben gesagt, pass mal auf, da müssen wir natürlich auch erstmal die richtigen Kunden gewinnen. Lass es uns doch als Joint Venture machen. Wir hatten als unabhängige Beratung ganz viele Strategien dazu. Wir hatten auch schon Datenbanken dazu, wo wir auch sagen, da haben wir auch schon jetzt über die Jahre im Grunde genommen Platzierungen identifiziert, wo wir sagen, da gibt es eigentlich viel Potenzial für Werbewirkungschancen. Also wir haben schon so eine Datenbank, auf die man da zurückgreifen kann. Und die Contour Digital, genau wie Sie das auch sagen, ne, die brauchen wir im Grunde genommen einfach als Infrastruktur, weil man genau im Grunde genommen darüber auch herstellen kann, dass man jetzt sagen kann, wir können direkt eigentlich einen mittelgroßen Kunden von Start weg auch handeln, weil wir die Tools haben, weil wir die Manpower haben, im Grunde genommen das direkt umzusetzen und da dann für Kunden direkt auch in die Umsetzung zu gehen.
Ich würde zum Schluss mit Ihnen gerne nochmal über das Thema programmatischen Werbeeinkauf sprechen. Das passiert ja, bitte korrigieren Sie mich, im digitalen Bereich zu 100% oder nach 100%?
Ich glaube, wir sind jetzt so bei 70%, ne? Programmatischer Einkauf, ja.
Dann 70%. Wie schätzen Sie das ein? Weil es gibt ja bestimmte Kollegen wie Thomas Koch und so, die dort den Kern des Übels sehen.
Ja, ich würde ihm da zum Großteil recht geben. Das Problem ist einfach, dass genau das Problem, was ich vorhin beschrieben habe mit dieser Unterwanderung der Qualität, das ist natürlich besonders gut möglich in einem System, was maximal intransparent wird, ne? Und in der Endstufe der programmatischen Welt, es gibt natürlich davon auch viele Abwandlungen, da werden viele sagen, ah, wir haben da aber auch ganz viele Absicherungen. Das gibt es sicherlich auch, da gibt es auch viel Absicherung, aber das Problem ist, es wird dadurch erstmal sehr, sehr intransparent, ne? Und das ist in einer Welt, wo ich, wie gesagt, auf der Sales-Seite so leicht Wachstum generieren kann, indem ich einfach mehr Werbeplätze generiere, ne? Indem ich künstliche Reichweite erzeuge, ist das gefährlich. Ich brauche dann halt sehr gute Absicherung. Und da hat sich halt in den letzten 10 Jahren viel gezeigt, dass viele dieser Absicherungen halt nicht so gut sind, wie man das gedacht hat. Und insofern würde ich auch die Kritik teilen, dass das sicherlich gerade für die Advertiser ein Problem ist. Wobei man da teilweise, wie gesagt, immer Advertiser muss man auch nochmal unterscheiden mit Shareholder und mit Marketingabteilung. Für die Marketingabteilung kann das teilweise auch gut sein, ne, weil sie es leicht handeln können, leicht überblicken können, gute KPIs kriegen, ne. Aber wenn es mir wirklich um Wachstum geht, und ich denke, in den nächsten Jahren werden wir ja nicht unbedingt eine bombastische Wirtschaft haben, wir werden also viel mehr Probleme kriegen. Da wird es, glaube ich, für viele Advertiser auch nochmal wichtiger werden, zu durchleuchten, ob das Ganze funktioniert. Und da brauche ich halt einfach definitiv einen Partner, der erstmal überall ein Fragezeichen macht und mir da eine perfekte Absicherung halt generiert. Das heißt, sicherlich kann ich vielleicht hier und da auch Vorteile nutzen, aber ich kann das nicht machen, wie gesagt, wenn ich da einfach im Blindflug agiere, dann habe ich im Zweifel einfach die völlige exponentielle Wachstumsfunktion im Bereich Verlust meiner Kontaktqualität, ne? Und die will ich
Dann wünsche
definitiv.
ich Ihnen viele Fragezeichen, die Sie ja machen wollen. Wir grüßen an dieser Stelle noch den Thomas und ich bedanke mich für das Gespräch.
Ebenfalls, hat mich gefreut. Danke.
Vielen Dank fürs Zuhören. Über Feedback an heiko@burak.de freue ich mich.